SRF 2 Kultur.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Herzlich willkommen.
Good evening, ladies and gentlemen. Ecce homo.
Seht, welch ein Mensch.
Hier ist er, der Mensch.
Seht, da ist der Mensch.
Siehe da, der Mensch.
Seht da, der Mensch.
Voilà. Lom.
Sie hören Kontext, heute mit einer Sendung zum Thema künstliche Intelligenz. Am Mikrofon sind in der kommenden halben Stunde Karl Linder und Christoph Keller. Guten Morgen, Karl Linder.
Guten Morgen.
Wir haben soeben einen Ausschnitt gehört aus dem Theaterstück Ecce Homo, das derzeit im Zürcher Fabriktheater zu sehen ist. Es ist ein Theaterprojekt mit Menschen und Robotern. Sie haben das Stück gesehen. Was machen Sie denn auf der Bühne, diese Roboter? Ersetzen Sie gleich die Schauspieler?
Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt insgesamt 3 Roboter auf der Bühne, das ist richtig. 2 sogenannte Humanoide und einen intelligenten Roboter, der heißt Semni. Zu der Unterscheidung der beiden Spezies werden wir noch kommen. Was sich aber sicher sagen lässt, keiner der 3 kann auch nur annähernd das ersetzen oder simulieren, was die Spielenden, der Tänzer und die Musikerin auf der Bühne machen.
Roboter und reale Menschen, Karl Linder, das beschäftigt ja in letzter Zeit vermehrt, das beschäftigt die Gesellschaft, das beschäftigt aber insbesondere auch die Forschung, seit es einigen Forschern gelungen ist, relativ ausgetüftelte, sensorisch hochgerüstete Roboter zu kreieren, sogenannte Soft-Roboter. Das sind Roboter, die greifen können, die berühren können. Ich denke da an den Roboy der ETH Zürich, ich denke aber auch an die Hubots in der Serie Real Humans. Nimmt jetzt Ecce Homo diese technischen Entwicklungen auch auf?
Ja, einerseits in den Dialogen, also ein großer Teil des Textes bezieht sich auf diese Forschung. Es geht aber eigentlich mehr um die Frage, wie weit diese technischen Entwicklungen, die Sie jetzt eben gerade beschrieben haben, also in der Robotik, in der Erforschung von Robotern, das Menschenbild, das wir heute vom Menschen haben, beeinflussen und natürlich auch, an welche Grenzen man dabei stößt.
Deshalb müssen wir auch unsere eigenen Fähigkeiten verbessern und nicht nur diejenigen der Maschinen.
Mensch, der Maschine müssen zusammenkommen. Da gibt es ungeahnte Möglichkeiten.
Aber natürlich ist es auch gefährlich. Und wir müssen uns dessen bewusst sein.
Ja, das muss man im Auge behalten.
Im Auge behalten? Ja, was haben wir eigentlich im Auge? Das Original, Klaus. Da kommt der Eindruck von der Original, Klaus. Und tut sich abbilden auf der Paula ihre Netzhaut. Und was haben wir dann hier in Paula ihre Kopf? Ein Abbild, Originalabbild. Wenn jetzt die Paula reden tut, mit wem redet sie dann? Mit dem Original oder dem Abbild?
In der Rahmenhandlung von Ecce Homo wird die Geschichte von 2 Wissenschaftlern erzählt. Das sind eben Klaus und Paula. Sie haben ihre ganze Lebenszeit in diese Forschung, Erforschung von künstlicher Intelligenz investiert. Das Problem ist, sie waren mal ein Liebespaar und ihre Vergangenheit, namentlich die Gefühle, die sie füreinander hatten oder vielleicht immer noch haben, die funken ihnen natürlich bei der Erforschung ihrer Materie dazwischen.
Interessant ist, dass sich ja auch die ETH Zürich mit einem Rahmenprogramm an Ecce Homo beteiligt. Vorgestern Sonntag fand der internationale Tag der künstlichen Intelligenz in der Roten Fabrik statt. Ein großes Symposium mit vielen Vorführungen von Robotern, unter anderem auch für Kinder. Sieht ganz so aus, als ob die Techniker, die Ingenieure, die Wissenschaftler, die Tüftler hier mal die Nähe zur Kunst und zum Theater suchen, als ob sie mal testen wollten, wie auf einer Bühne, die Frage, die auch sie umtreibt, nämlich wie die Intelligenz der Roboter mit der Intelligenz der Menschen zusammengeht, wie das eigentlich funktioniert. Aber wie erzählen Sie das nun auf der Bühne, Karl Linder?
Ja, das klingt natürlich alles wahnsinnig attraktiv und ich muss auch zugeben, dass ich da in diese Premiere so mit einer Art Zirkuserwartung hineingegangen bin. Es gibt, wie gesagt, diesen Semni, das ist ein intelligenter Roboter, also einer, der aus seiner Umgebung lernt. Der kommt auf der Bühne zu seinem Soloauftritt und das ist eine sehr schöne, ovale, filigrane Holzkonstruktion mit 2 Gelenken, die man jetzt, muss man auch sagen, den Roboter nicht gerade sofort gibt. Semni kann, wie gesagt, auf die Umwelt, in dem Fall auf einen Tänzer, auf Kilian Hasselbeck, reagieren. Und da erwartet man dann irgendwie schon, dass diese Maschine mindestens mal einen Kopfstand macht oder sich 360 Grad um sich selber dreht, aber nichts davon passiert. Dieser Semni, der bewegt sich tatsächlich, der wirkt auch ein bisschen wie ein gerade aus dem Schlaf erwachter Dinosaurier. Aber die Erwartungen, die werden definitiv nicht erfüllt. Und das Theaterprojekt Ecce Homo will sie auch gar nicht erfüllen.
Also die Roboter performen nicht so, wie wir uns das wünschen. Da wird offenbar mit den Erwartungen der Zuschauerinnen und der Zuschauer gespielt. Und das ist ja auch ein großes Thema in der Roboterforschung, wie Roboter und Menschen aufeinander reagieren, ob Roboter es je schaffen werden, diese Art von dynamischer Intelligenz, die den Menschen eben auszeichnet, zu erreichen. Auch diese Fähigkeit zum Selbstlernen. Rolf Pfeiffer, einer der führenden Roboter, Roboterforscher weltweit und Leiter des Labors für künstliche Intelligenz an der ETH Zürich. Für ihn ist es eine zentrale Frage, ob wir überhaupt mit Rechenleistung, mit noch mehr Computerbestücktheit bei den Robotern überhaupt weiterkommen. Und hat gemerkt, nein, es braucht eben mehr. Diese Roboter müssen eben mehr können, als nur zu rechnen. Haben sich die Macherinnen und Macher diese doch zentralen Forschungsfragen unter anderem an der ETH Zürich auch zu eigen gemacht?
Ja und nein. Also es zeichnet die Theatermacher aus, dass sie sich eigentlich mit einer viel eigenständigeren Fragestellung an das Thema heranwagen, vielleicht sogar noch grundsätzlicher als die Fragestellung der Robotik. Das finde ich produktiv und das ist auch spannend. Ich konnte im Vorfeld der Premiere mit der Regisseurin Miriam Neidhardt sprechen. Sie arbeitet seit vielen Jahren in der freien Szene und interessiert sich eben gerade für solch unkonventionelle Fragestellungen. Ihre Arbeiten sind immer Recherchen, das heißt, sie haben einen klaren Ausgangspunkt und ein unklares Ende. Und ich habe Miriam Neidhardt zunächst gefragt, was denn eigentlich am Anfang von dieser Recherche gestanden hat.
Ganz am Anfang stand die Frage nach sozusagen der Überwindung von Religion. Und was bleibt? Angenommen, wir würden uns tatsächlich von unseren religiösen Richtungen verabschieden, wo würden wir dann landen? Wo könnte man sich irgendwie vielleicht sogar einigen? Und da kam die Frage sehr stark rein, was hat eigentlich der Körper für eine Funktion, für eine Rolle in der Religion und im Ritual, im spirituellen Ritual und so weiter oder im Ritual, im Gebet und so weiter. Und dann bin ich über eine Headline gestolpert, braucht Intelligenz einen Körper? Und das fand ich hochinteressant, dass sozusagen die Artificial Intelligence den Körper als Quelle für Intelligenz plötzlich mit ins Blickfeld zieht.
Und jetzt haben Sie das ja untersucht, und zwar auf der Bühne, also mit Schauspielern. Die Frage, die ja am Anfang war, ist ja sehr allgemein. Was ist denn jetzt das Spezifische? Was kann denn das Theater in diesem Feld? Was sind da Ihre Erkenntnisse?
Also das, was sozusagen die Robotik mit dem Schauspiel direkt zu tun hat, ist, dass natürlich der Schauspieler, also wir arbeiten eigentlich mit dem Embodiment. Der Schauspieler, der arbeitet mit dieser Intelligenz, die wahrscheinlich, ich sag's mal, in einem Roboter niemals nachbaubar ist. Und da ist eine ganz, ganz große Verwandtschaft, wo ich manchmal auch dachte in dieser Arbeit, wenn diese Robotiker mal mit einem Schauspieler reden würden, dann würden sie vielleicht was lernen über ihre, also über das Zusammenspiel von den verschiedenen Ebenen, von Kognition, von sozusagen auch der Beeinflussung über die Vorstellung von wirklich reflexartigen Reaktionen im Körper, körperliche. Also eigentlich ist jeder Schauspieler in gewisser Weise auch ein Robotiker, weil er seinen Körper irgendwo steuern muss, dass authentische Gefühle hervorkommen.
Ich habe jetzt dieses Ding da angeschaut und gedacht, wenn ich jetzt von allem keine Ahnung habe, dann würde ich sagen, das ist ein Kunstobjekt.
Ja, also das ist kein humanoider Roboter. Die humanoiden Roboter, die sind ja auch, das ist auch Artificial Intelligence. Aber die, soweit ich es kennengelernt habe bisher, die sind so programmiert, dass wenn sie in diesen Fall kommen, dann sollen sie das und das machen. Also nach dem Prinzip if, then, if, then. Dieser Roboter hier ist viel einfacher programmiert. Er hat ein viel einfacheres Prinzip. Der hat nämlich vor allem ein Prinzip, dass er immer gegen die Kraft geht. Also jetzt, wenn er so liegt, dann verhält er sich zu Schwerkraft. Das heißt, er interagiert direkt mit seiner Umgebung. Die anderen Roboter, die sind eigentlich ferngesteuerte Menschen, nach dem Menschenbild nachgemachte, also menschlich erscheinende Puppen. Natürlich ist in diesen humanoiden Robotern, die wir hier haben, ist diese Erkenntnis des Embodiments schon ganz zentral drin. Die sind nämlich da, um dieses Embodiment zu erforschen. Also wie sehr beeinflusst jetzt die Reaktion eines Muskels im Arm und die ganze Hirntätigkeit, beziehungsweise ist Lernen, steuert sich Lernen nur aus dem Hirn oder lernt die Hand von alleine? Also das eigentlich, das eine nicht vom anderen trennbar ist, das wird auch groß verhandelt hier. Und dieses Kunstobjekt, was ist eigentlich in seiner Einfachheit, ist das dazu Erforschung eines Körpers von sich selber in einem Raum. Und durch die Informationen, die er da sammelt, wird er intelligent. Also er kennt zum Beispiel, wo er ökonomischer seine Kraft einsetzen kann, zum Beispiel. Er erkennt rein über die Motoren, er hat nicht 100 Sensoren, wie die anderen haben, sondern er kann sich mit ganz wenigen Parametern tatsächlich intelligent und autonom in diesem Raum bewegen.
Haben Sie manchmal Angst vor diesen Dingen? Die kennen Sie ja inzwischen recht gut, die haben ja auch Namen, das sind ja schon so Mitspieler und Kollegen.
Ich glaube, wenn man die Zeitung liest, dann hat man oft Grund, Angst davor zu haben. Aber eigentlich habe ich viel, viel weniger Angst, seitdem ich mich damit beschäftige. Natürlich habe ich jetzt nicht mit Drohnen und mit Überwachung und so direkt zu tun, sondern mit extrem komplizierten Maschinen, die von denen, die sie bauen, enorme Demut fordern.
Nicht Angst, sondern vielmehr Demut vor der Komplexität dieser Artefakte, selbst vor einem relativ einfachen Roboter wie dieser Semni, der eben nur auf Druck reagiert. Das sagt Miriam Neidhardt, die Regisseurin von Ecce Homo Kalinda. Sie haben mit ihr dieses Gespräch geführt und sie betont ja auch, und ich finde, das ist ein zentraler Punkt, wie wichtig es ist, sich Roboter auch als Körper zu denken. Die Roboterforscher sagen dem ja Embodiment, und das ist ja neben der Lernfähigkeit das zweite große Thema der Roboterforschung. Und das bietet sich ja gewissermaßen schon an, um das mal auf die Bühne zu bringen, Roboter als Körper. Haben jetzt diese Macherinnen und Macher von Ecce Homo diese Forschungsfragen, eben auch die Frage nach dem Körper des Roboters sozusagen, eins zu eins auf die Bühne gebracht?
Ja, eins zu eins vielleicht nicht gerade. Man erfährt über die Robotik vor allem, was noch nicht erforscht ist. Und das ist dann doch schon viel. Die Robotik ist wohl eine wissenschaftliche Disziplin, die sich eben genau mit diesem Vorgang beschäftigt und sich auch damit beschäftigt, wie programmierte Maschinen lernen. Und zum Lernen, und das ist eben auch das, die große Erkenntnis dieses Theaterabends, gehören auch die Gefühle. Also da tappt man noch im Dunkeln. Die sinnlichen Erfahrungen, die wir als Menschen machen, sind die dem Roboter zuzumuten? Können wir uns das vorstellen? Die Frage, in welchem Modus ein Roboter ist, ob er jetzt denkt oder rechnet, fühlt oder speichert, ob er denkendes Fleisch ist oder ferngesteuerte Masse, dieses Dilemma führt auf der Bühne halt schon immer wieder auch zu absurden Situationen und zu Missverständnissen, und wir hören dazu einen Ausschnitt aus dem Stück.
Die schwierigsten Gefühle waren übrigens eher die gutartigen. Gemeinheit und Intoleranz, das ist nichts, dafür brauchst du kaum Intelligenz. Nein, nein, Mitgefühl und Liebe, das sind komplexe Gefühle, Paula.
Wo ist er? Was ist das?
Was ist das?
Der kann ja überhaupt nicht gehen, Klaus.
Und das ist die traurige oder vielleicht auch lustige Einsicht, dass diese beiden humanoiden Roboter tatsächlich nicht gehen können, weil es gibt noch gar kein Material, was so leicht ist wie Muskelfasern. Diese humanoiden Roboter, das sind zwar eindrückliche Gebilde, die bestehen aus vielen Kabeln und Sensoren und Klammern, und die sind wirklich richtig so zusammengebastelt und in ihrer Gestalt auch eigentlich dem Menschen nachempfunden. Und auf den ersten Blick wirken die durchaus bedrohlich. Aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, dass die Kunststoffbeine mit großen Schraubzwingen so auf fahrbare Untersätze angemacht sind. Und dieses Bild, das ist ja schon irgendwie selbstredend.
Man bastelt da buchstäblich noch, das ist vielleicht die Aussage. Nun beleuchtet die Theaterproduktion Ecce Homo ja nicht nur die künstlerische Vermittlung dessen, was in der Robotik gerade erforscht wird. Ich habe schon gesagt, die ETH Zürich beteiligt sich am Projekt, sondern da ist ja auch ganz direkt ein Wissenschaftler mit daran beteiligt. Er beschäftigt sich selber auch mit intelligenten Robotern, mit Robotern, die aus ihrer Umgebung lernen.
Ja, das ist Manfred Hill, der ist Neurorobotiker und Forscher an der Humboldt-Universität in Berlin. Und dieser Semni, von dem wir vorhin gesprochen haben, den hat er eigens für diese Theaterproduktion entwickelt und auch designt. Wie gesagt, dass dieses Gerät oder diese Maschine noch keinen Kopfstand auf der Bühne macht, das mag ja bedauerlich sein, aber es zeigt halt auch, wie langwierig solche Forschungsprozesse sind und wie weit es sich eben auch dem Vorgang der Bühne total entzieht. Also das Forschungslabor auf die Bühne zu holen, das ist jetzt keine so leichte Sache. Hinter allem, gerade was einfach ausschaut, steht ja viel Arbeit, unzählige Stunden von Forschung. Manfred Hild sagt, das sei eigentlich vergleichbar mit der frühkindlichen Entwicklung. Und das ist auch der Grund, warum er sich übrigens nicht zum ersten Mal aus seinem Labor hinaus manövriert hat in den Kontext der Kunst. Und ich wollte von ihm wissen, weshalb er das tut.
Also es gibt sehr viele Gründe, das zu tun. Es gibt sehr viele Gründe, in einem Kunstprojekt Robotik zu betreiben. Tatsächlich gibt es in Japan und da und dort auch schon vereinzelte Roboter, die in Bühnenproduktion eingebaut wurden. Aber dann in der Regel als Mimikry, als eine Nachahmung von einem echten Menschen. Und oft kommt es da auf die Perfektion an oder auf das Menschliche wirklich nachahmen zu wollen. Und dann degradieren die Roboter eigentlich zu Puppen, zu Marionetten und dann macht das nicht mehr so viel Sinn. In dieser Produktion hier wird der Roboter so eingesetzt, wie er konzipiert wurde. Der Semni-Roboter, den wir unter anderem hier auf der Bühne sehen, den habe ich designt und konstruiert, um Anspannung und Entspannung als Prinzip zu untersuchen. Und meines Erachtens sind die frühen Formen Intelligenz mit den Erfahrungen gewachsen, die man mit der Umwelt, mit seinem eigenen Körper macht. Zurück zur Frage, warum Kunstprojekte geeigneter sind oder warum wir hier mit Robotik mitmachen oder ich als Forscher gerne da mitmache. Ein Grund ist, es ist sehr, sehr schwierig, diese Dinge intellektuell als Forscher jemandem zu erklären. Und hier hat man etwas unter 2 Stunden, wo sich das in der Geschichte entwickelt und man dann eine ganz andere Dimension des Begreifens und des Vermittelns dieser Inhalte hat. Auch ohne, dass man Formeln oder komplizierte Dinge verwenden muss oder eine Tafel, an die man das normalerweise schreibt, sondern indem es einfach gezeigt wird.
Hier auf der Bühne geht es ja auch ganz konkret um diese Verbindung zum Menschen oder die Grenzen auch der Wissenschaft oder der Forschung. Kann man denn trotzdem sagen, dass die Robotik hier Regie führt?
Ja, also es ist so, dass die Robotik hier ihre Zwänge der Regie aufdrückt. Der Roboter kann eben nicht, egal wie gut ich programmiere oder was ich noch versuche möglich zu machen, kann nur ein bestimmtes Set an Vorstellungen erfüllen. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Tier oder mit einem Kind, was man in einer Filmproduktion einbauen will. Es gibt spezielle Dompteure oder Tierbetreuer, die dann mit viel Geduld dem Hund herauslocken oder der Katze, dass sie von da nach da geht und dann die Klospülung drückt oder was immer die Bedürfnisse sind, die man da in dem Film hat. Und so ähnlich ist es hier eben auch. Und noch viel eingeschränkter oder bei Kindern auch. Man kann eben nicht von einem 5-Jährigen erwarten, dass es Rachmaninow spielt oder ein Oboenkonzert gibt. Aber so sind eigentlich tatsächlich die Vorstellungen, man sagt, ah super, wir kriegen einen tollen Roboter, dann kommen die ganzen Erwartungshaltungen aus Filmen wie iRobot oder Artificial AI, die kommen dann in die Produktion rein und müssen erstmal zerstört werden.
Roboter, die noch auf der Stufe von Kleinkindern sind. Manfred Hild war das, Robotiker aus Berlin. Jetzt Karl Linder, er hat gesagt, eigentlich diktieren auf der Bühne die Roboter das Geschehen, eben weil sie so begrenzt sind. Man kann mit ihnen nicht alles machen. Wie funktioniert das denn auf der Bühne?
Also am Beispiel von Semni habe ich das ja bereits erklärt. Der wippt da so hin und her und holt eigentlich Schwung. Und wie gesagt, man würde erwarten, dass er sich einmal um sich selber dreht. Und im Fall der humanoiden Roboter führt das tatsächlich dazu, dass die sich gar nicht selber bewegen, sondern einfach von A nach B herumgeschoben werden wie Puppen.
Das zeigt auch eben, Roboter haben keine Ahnung, in welcher Situation, in welcher Umgebung sie sich befinden. Man muss sie eben von Hand herumschieben. Und das stellt ja auch eine weitere ganz grundsätzliche Frage, mit der sich eben die Roboterwissenschaft ja auch beschäftigt, sozusagen die Frage nach dem Bewusstsein. Das Bewusstsein ist so etwas wie die letzte Grenze, das Schwierigste überhaupt. Und man kann vielleicht sogar sagen, nicht nur in der Robotik, sondern auch in der Erforschung der menschlichen Natur überhaupt.
Ja, ich habe zu diesem Thema den Zürcher Philosophen Imre Hoffmann Ende letzter Woche befragt. Er ist übrigens vorgestern auch an diesem Symposium aufgetreten. Er hat gemeint, es wäre derzeit nicht besonders populär, sich über Bewusstsein Gedanken zu machen. Dem kann man natürlich widersprechen. Oder aber man muss zumindest nachfragen, was denn genau Bewusstsein ist, ob es das gibt, ob es diesen biologischen Körper, wie wir gehört haben von der Regisseurin, ob es den braucht, um ein Bewusstsein zu generieren und ob das Ganze überhaupt eine Rolle spielt.
Ich würde sagen, das Bewusstsein ist eines der letzten großen Rätsel, zumindest eines der letzten großen philosophischen Rätsel. Es ist ja so, dass viele Themen, die wurden der Philosophie in den letzten Jahrhunderten sozusagen wie abgenommen und in andere Wissenschaften delegiert. Und das Bewusstsein ist, würde ich sagen, eine der verbliebenen Kernkompetenzen der philosophischen Auseinandersetzung. Und das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass es sich einem wissenschaftlichen Zugriff zu entziehen scheint. Das ist zumindest meine Auffassung davon.
Und genau dieser Umstand interessiert die Menschen. Können Sie sagen, wie sich dieser Umgang mit Bewusstsein in den letzten 100 Jahren verändert hat?
Also es gibt tatsächlich vielleicht so etwas wie Wellenbewegungen oder so wie Moden schon beinahe. Ich würde sagen, im letzten Jahrhundert war eigentlich jetzt innerhalb der Philosophie die Auffassung dominant, dass es so etwas wie das Bewusstsein gar nicht gibt. Also man ging wie davon aus, dass es eigentlich nur die Dinge gibt, die man irgendwie mit vor allem naturwissenschaftlichen Werkzeugen beobachten kann. Und wie gesagt, das Bewusstsein entzieht sich solchen Beobachtungsmethoden. Und deswegen neigten viele Vertreter der Naturwissenschaften natürlich, aber auch viele Philosophen und Philosophinnen zu der Auffassung, dass es das gar nicht gibt. Und erst in den letzten, vielleicht 30, 40 Jahren hat sich das Blatt wieder ein wenig gewendet und es wurden starke Argumente ins Feld geführt, warum man das Bewusstsein nicht einfach so vernachlässigen kann oder dass es das eben durchaus gibt und dass man das ernst zu nehmen hat.
Und was sind das für Argumente?
Ohne das Bewusstsein können wir Dinge wie Bedeutung, Wert nicht verstehen. Also dass letztlich eigentlich am Bewusstsein ganz viele Begriffe hängen, die überhaupt das Leben, so wie wir es verstehen, überhaupt erklärbar machen. Zum anderen wurde das nicht mehr hingenommen, dass man einfach sagt, bloß weil wir etwas nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden erfassen können, können wir deswegen nicht akzeptieren, dass es das auch nicht gibt. Also das ist kein ausreichendes Argument und es gibt hingegen gute Argumente dafür, dass es das durchaus gibt, zum Beispiel, dass wir das selbst einfach erleben, dass wir bewusst sind. Beispielsweise jetzt hier diesen prächtigen Eindruck der blühenden Natur haben, das ist etwas, was ich jetzt hier erlebe unmittelbar und das lässt sich mir kaum bestreiten.
Jetzt beschäftigt sich ja die Theaterproduktion Ecce Homo explizit mit der Frage, braucht Bewusstsein überhaupt einen Körper? Was sagt da die Philosophie?
Da gibt es die Philosophie nicht, sondern da gibt es wirklich unterschiedliche Auffassungen. Tendenziell würde ich sagen, würden heute die meisten Philosophen und Philosophinnen die Ansicht vertreten, dass es wahrscheinlich so etwas wie den Körper braucht, sei es deswegen, weil es sonst gar kein Bewusstsein geben würde. Also dass man wie sagt, das Bewusstsein ist irgendwie geknüpft an die Existenz eines Körpers oder eines Gehirns. Das war aber nicht immer so, beispielsweise Descartes, der diese Diskussion eigentlich so richtig in Gang gebracht hat, der vertraut durchaus die Auffassung, dass es den Geist auch ohne einen Körper geben könnte. Und ich finde, zumindest in theoretischer Hinsicht ist das für mich nicht entschieden. Also ich könnte mir rein, wenn es wirklich um die Argumente geht, ist es für mich nicht auszuschließen, dass man das Bewusstsein auch ohne einen Körper denken könnte.
Imre Hoffmann, wir befinden uns hier auf einem Friedhof. Können Sie sich vorstellen, dass der Mensch als Krone der Schöpfung, sage ich jetzt mal, dass er etwas baut, erfindet, entdeckt, was über ihn hinausgeht?
Also ich habe das nie zu Ende gedacht, aber ich denke, es ist denkbar. Also das hat Nietzsche eigentlich auch mit dem Konzept des Übermenschen schon angedacht, dass der Mensch durch neue technische Machbarkeiten eigentlich in die Lage versetzt ist, einerseits sich selbst weiterzuentwickeln oder eben auch technisch irgendwelche Maschinen zu bauen, die möglicherweise auch einmal Bewusstsein besitzen werden. Also ich denke, für mich persönlich ist das Bewusstsein, ja oder nein, ist eines der maßgeblichen Kriterien. Es gäbe eben dann eben noch diese ganze Diskussion der künstlichen Intelligenz. Also gibt es vielleicht irgendwann mal einfach Computer, Roboter, die sich selber weiterentwickeln können, so wie wir das in The Matrix haben. Mich persönlich interessiert es eigentlich dort mehr, wo so eine Entwicklung auch beispielsweise höhere Formen eines Bewusstseins mit sich bringen könnte. Also wo diese Intelligenz auch mit einem Bewusstsein einhergeht.
Denken wir das mal weiter? Was ergäbe das?
Ich habe keine Ahnung. Also da müssen wir Science-Fiction-Romane und Filme anschauen. Die denken das meistens schon irgendwie weiter. Ja, ich habe jetzt mich gerade gefragt, gibt es da irgendwelche Referenzen, auf die ich Bezug nehmen kann? Also eine Referenz wäre so etwas Richtung Buddhismus weiterdenken. Die andere Referenz wären Utopien oder negative Utopien, die im Zusammenhang mit dem Internet entstanden, wo auch so höhere Bewusstseinsformen irgendwie angedacht wurden. Keine Ahnung, ich denke, da kommt aber schon noch etwas auf uns zu.
Die Frage nach dem Bewusstsein in der künstlichen Intelligenz und auch in der menschlichen Intelligenz beim Roboter oder eben auch beim Human Body, das waren Sie, Karl Linder, im Gespräch mit dem Philosophen Imre Hoffmann. Und die Frage kommt ja auch ein Stück weit vor auf der Bühne von Ecce Homo.
Was ist der Mensch? Das ist die Frage, die uns umtreibt.
Wir sind sehr stolz darauf, Ihnen heute unseren ersten Soft-Roboter vorstellen zu dürfen.
ECCE. Embodied Cognition in a Compliantly Engineered Robot.
Sie hörten Kontext, eine Sendung über künstliche Intelligenz, eine Sendung von und mit Karl Linder. Und das Theaterstück Ecce Homo ist noch bis und mit 12. April im Fabriktheater in Zürich zu sehen und geht danach auf Tournee. Mein Name Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.